unseren berühmtesten Name ist der Name Jesus. Halleluja, hat kein Buch geschrieben, kein Lied gedichtet, hat keinen Turm gebaut, hat keine Kirche gegründet und doch Tausende und Abertausende Menschen sind für Jesus in den Tod gegangen, haben Jesus bekannt, Jesus bezeugt, für Jesus gelebt, für Jesus gekämpft. Der bekannteste Name ist Jesus. Mein Thema heute Abend ist, bist du im Himmel bekannt, genauso wie Jesus? Bist du genauso berühmt? Na, was denkst du? So, wir wollen einfach auch bekannt werden. Der Mensch will von Grund auf immer bekannt werden. Stolz ist etwas, was in Menschen hineingeboren ist, hineingelegt ist. Er will immer berühmt werden. Ich habe da Rotarier mal kennengelernt, also das sind so Vorläufer von den Freimaurern in Heilbronn. Und da haben sie in der Kasse angelegt, jedes Mal, wenn ihr Name in der Zeitung stand, da haben sie eine D-Mark in die Teekasse reingesteckt. Und so weiter. Die wollen berühmt. Oder Fotos, dann mussten sie 10 D-Mark reinstecken, damals. Damit ihr Foto berühmt wird und Leute sie erwähnen, über sie sprechen. Und zwar im positiven Sinn. Der Mensch möchte berühmt werden. Bekannt werden. So. Ich denke nur, das ist das Urproblem gewesen, auch bei den Babyloniern. Die haben einen Turm gebaut bis in den Himmel. Warum? Der einzige Grund war, damit ihr Name nicht vergessen wird. Damit man an sie immer denkt, was die für einen Turm gebaut haben. Und der gleichen Zeit lebte aber auch ein Abraham in Ur in Chaldea. Und Gott sagte zu ihm, geh aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott sagt, ich will dir einen großen Namen machen. Und heute Vater Abraham, die Christen erwähnen das als ihr Vater. Die Juden sagen, das ist unser Vater. Die Moslems sagen, das ist unser Vater. Also 3 große Religionen, über fast 2 Milliarden Menschen bekennen sich zum Abraham. Ich will dir einen großen Namen geben, der also überall Respekt verschafft, überall bekannt ist und überall berühmt ist. Abraham. Und der hat nur Gott gehorcht. So wird man bekannt im Himmel. So wird man bekannt bei Gott, wenn man Gott gehorcht. Zuerst einmal ganz kurz die Bekanntmachungen. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen haben wir Ernte Dank, aber wir werden auch über Danken sprechen, was das Danken alles bewirkt. Das Danken vertreibt das Böse, das Negative, das Schlechte. Das Danken, fang an zu danken. Wenn du nicht mehr weiter weißt, fang an zu danken. Wenn du keine Kraft mehr hast, fang an zu danken. Wenn du nicht mehr weiter siehst, fang an zu danken und du wirst merken, was dabei rauskommt. Fang an zu danken. Da kriegst du neue Kraft. Danken öffnet uns die Türen zum Himmel, verdrängt das Böse. Dann, Billy Smith hat uns kurzfristig, also was heißt, vor ein paar Tagen zugesagt, er wird von Mittwoch, den 9. bis Freitag, den 11. Oktober hier sein. Mittwoch ist nicht um 16 Uhr der Gottesdienst, sondern um 19 Uhr abends. Und dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 19 Uhr wird er hier sein. Und dann geht es weiter hier mit unseren Gottesdiensten. Samstag wird das Thema dann sein, fange an, Gott zu dienen, über Jüngerschaft wird. Also der Herr hat mir ein paar Gedanken über Jüngerschaft aufs Herz gelegt und darüber will ich sprechen. Jesus sucht nicht nur Theoretiker, er sucht Jünger, die ihm nachfolgen, die von ihm lernen, auf ihn hören und so weiter. So, wie wird man bekannt, wie wird man berühmt? Und was bringt es dir? Jemand hat mich gefragt, kriege ich auch einen Stein, wenn ich beerdigt werde? Grabstein, wo mein Name ganz groß steht, was ich geleistet habe. Aber weißt du, nach 20, 30 Jahren wird der Grabstein abgeräumt. Und was machst du dann? Dann wird es abgeschliffen und es wird wieder verkauft und wird ein anderer Name eingraviert. So was bringt es dir, wenn du einen Stein bekommst? Du sollst einen Stein im Himmel haben. Und dort aber kommen die Steine nicht hoch. Da musst du von anderer Qualität werden und einen anderen Geist haben, eine andere Mentalität, ein anderes Wesen. Die Frage ist, wie groß ist dein Bekanntenkreis? Wie bekannt bist du? Wie viele Leute kennen dich? Der Mensch stellt sich immer vor, wenn ich berühmt werde, Titel, irgendwelche große Anerkennung. Weißt du, in der Bibel haben wir den Petrus. Der Petrus ist es, der wird sogar an der Stimme erkannt. Muss vorstellen, so berühmt war er, dass er damals sogar an der Stimme erkannt wird. Dass das Mädchen dort im Hof des hohen Priesters sagt, ja, du warst auch mit Jesus. Deine Stimme verriert. Du sprichst ja auch wie ein Galiläer. Oder? Hier in Apostelgeschichte 12, Vers 17, dass Petrus aus dem Gefängnis entlassen wird. Nicht. Befreit wird. Also er wird von Gott befreit aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 12, Vers 14. Und dann steht er an der Tür und klopft an und als die Magd, auch wieder eine Magd. die Stimme des Petrus hörte und erkannte, dass es Petrus war, sprang sie vor Freude schnell und sagte in der Gemeinde draußen und der Gebetsversammlung, was sie dort auch hatten, Petrus steht vor der Tür, statt die Tür aufzumachen. Das ist, die Stimme des Petrus war bekannt. Deine Stimme, dein Fingerabdruck. Du bist einmalig, das war das Thema gestern und so weiter. Bist du auch so bekannt, dass man dich an deiner Stimme erkennt, an deinem Wesen erkennt, an deiner Art, an deinem Benehmen? An was erkennt man dich? Kennt dich Jesus? Das ist die große Frage. Bist du im Himmel bekannt? Kennt dich Jesus? Er kennt dich, wenn er kommt. Meine Tochter, als sie ganz klein war, im katholischen Kindergarten, die haben Fasching gefeiert und da sollten sie alle Maske aufsetzen. Und sie hat sich geweigert, sie will keine Maske, sie trägt keine Maske, sie wird keine Maske annehmen. Und als wir dann das Kind abgeholt haben, dann hat die Kindergärtnerin gefragt, was hat das Kind gehabt? Sie will keine Maske annehmen, sie will keine Maske tragen und wir wollen ja Karneval feiern und so weiter und da gehört Maske dazu. Dann haben wir sie gefragt, ja, Lilian, warum wolltest du keine Maske tragen? Ja, weißt du, wenn der Heiland kommt, der wird mich nicht erkennen. Und ich bleibe hier. Wenn der Heiland kommt, der wird mich nicht erkennen und ich will nicht hier bleiben allein. Kindlich, aber eine große Wahrheit da drin. Der wird mich nicht erkennen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er dich erkennen? Wird er dich erkennen und sagen, du da, komm mit. Er wird dich bei deinem Namen rufen. Kennt er deinen Namen? Hast du einen richtigen Namen, einen falschen Namen, eingebildete Namen, selbst erdachten Namen? Was für Namen hast du? Kennt er dich beim Namen? Er ist der gute Hirte und er ruft die Schafe beim Namen. Also kennt dich der Himmel. Und lies mal, der gute Hirte kennt seine Schafe beim Namen. Dass jedes Schäflein nicht irgendwie nummeriert oder dass er schnell im Computer guckt, wer ist das? Nein, der Herr kennt jedes Schäfchen beim Namen. Aber das Geheimnis ist, meine Schafe hören meine Stimme und meine Schafe folgen nicht einem anderen. Also der Hirte und die Schafe, die haben ein Vertrauensverhältnis. Hast du mit Jesus ein Vertrauensverhältnis? Das ist der Grund, ob wir im Himmel bekannt werden oder nicht. Es wird einmal ein ganz schreckliches Erwachen geben und ich muss hier ein paar Wahrheiten sagen, das tut mir leid, mir ist egal, wenn du nicht zuhörst, das ist dein Problem und wenn du sagst, das mag ich nicht, du kannst auch ausschalten nachher, wenn du im Internet die Predigt hörst oder sonst wo, kannst ausmachen, aber ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen. Es wird ein schreckliches Erwachen geben, eines Tages von vielen berühmten Leuten, die populär waren, Superstars waren, täglich im Fernsehen womöglich oder ganz groß angesehen, die Leute haben es angehimmelt, angebetet und was weiß ich, die werden wie aus dem Himmel fallen plötzlich. Die ganzen hiesigen Angeber, die ganzen Politgrößen, die ganzen Superstars, die wird es drüben gar nicht geben. Da wirst du suchen, wo ist der Michael Jackson oder Elvis Presley oder die oder jene, ich will dir keine Namen richten, aber da werden diese großen Namen nicht mehr da sein. Diese Millionen verkauften Schallplatten, die zählen nichts mehr. Keiner wird sich dort erinnern, wer ist denn dieser Mann oder wo kommt der her oder was hat er gemacht? Es gibt andere Merkmale, Erkennungszeichen im Himmel, im Reich Gottes. Andere Erkennungszeichen. Und diese Welt geht zu Ende. So wie der Tod auf uns wartet, so wartet auf uns die Ewigkeit. Der Himmel, das Jenseits oder wie wir die Welt auch immer bezeichnen möchten. Gottlose, geistlose Menschen, die sind in der Ewigkeit namenslos. Die haben keinen Namen. Ich denke nur, der reiche Mann, Jesus erzählt die Geschichte, der reiche Mann und der arme Lazarus. Lazarus hat einen Namen, obwohl er nichts Besonderes war, aber der reiche Mann lebte herrliche Tage und der Lazarus lebte nur von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fielen damals. Aber Lazarus war bekannt. Abraham war bekannt. Abraham, kannst du den Lazarus auf die Erde schicken, dass er seine Finger ins Wasser tauche und meine Zunge kühle oder Lippen kühle? Du siehst also plötzlich, bettelt dieser Reiche im Himmel. Und ich sage euch eines, im Himmel werden sich die ganzen superreichen Millionäre, Milliardäre sich an die Armen klammern. Hilft uns bitte, hört uns bitte, Lazarus, hilf uns. Und dann sagt der Vater Abraham, da ist eine große Kluft zwischen euch und ihnen. Ist eine große Kluft? Ja, aber ich habe noch 5 Brüder. Du siehst plötzlich, denkt man in der Ewigkeit an seine Geschwister. Das ganze Leben lang hat er nicht gedacht, der gute Mann. Aber am Ende, als er drüben ist, als er Pein leidet in dieser Qual. Weißt du, viele, die sich hier so angeben, groß, raus, die werden dort ganz klein sein. Tut mir leid, das muss ich sagen. Die werden ganz klein sein. Die wird es dort gar nicht mehr geben. Die werden nackt rumlaufen müssen, Leute. Und das wird, ihre Blöße wird offenbar sein. Das steht in der Bibel. Wir sollen darauf achten, dass niemand unser Kleider raube, damit wir nicht nackt und bloß und jämmerlich erfunden werden. Aber das nachher später. Alle diese ganzen Götzen und Abgötter, die werden verschwunden sein. Da werden sie alle gleich sein. Da werden sie alle gleich sein. Weißt du, da müssen sie alle von diesem hohen Ross runter. Komm runter. Die werden runtergeworfen, so wie Saul von Tarsus. Der lag in der staubigen Straße von Damaskus dort. Da werden sie keine großen Töne mehr spucken. Da werden ihnen die Feder ausgerupft, womit sie sich geschmückt haben. Auch diese fremden Feder. Weißt du, die meisten Leute, die leben nur auf Kosten von anderen. Wenn du genau hinguckst und hinter den Kulissen guckst, die anderen sollen für sie arbeiten, die anderen sollen für sie stimmen, die anderen sollen sie wählen, die anderen sollen sie unterstützen. Aber da werden die ganzen fremden Federn plötzlich rausgerupft. Da werden sie wie ein gerupftes Hühnchen dastehen. Hast du schon mal gerupftes Hühnchen gesehen? Ist das schrecklich. So werden sie wie abgesenkt sein. Da wird es den ganzen Räubern, die so große Helden sind, die Pistolen aus den Händen fallen. Und die werden auf tausend Fragen keine einzige Antwort wissen. Sie werden nicht mehr aufschneiden können und sich angeben können. Mein Vater war ein großer Mann, vergiss es. Da wird sich keiner interessieren, wer dein Vater war. Und der liebe Gott wird fragen, was bist du? Was bist du? Dann wird man nicht mehr aufzählen können. Ich habe studiert, ich habe das gemacht, ich habe diese Leistung. Ich habe da eine Goldmedaille und da eine Silbermedaille und da eine Bronzemedaille. Die kannst du alles verkaufen. Jetzt schon, dann hast du wenigstens was davon. Und kannst den Armen spenden. Mit dem Geld, mit den Millionen, mit deinem Sparbuch oder mit dem allem. Die Reichen werden plötzlich bettelarm sein. Nichts mehr haben. An die, mit denen sie im Leben nichts zu tun haben, an die werden sie sich klammern, dann plötzlich an diesen Lazarus, der vor seiner Tür lag, dessen Wunden die Hunde leckten. Die, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber da werden sie diesen Leuten, ja, am Rockzipfel hängen. Sich mit ihnen, sie nicht durchlassen. Bitte hilft uns, bitte versteht uns. Wir sind hier blamiert. Für was habe ich gelebt? Jenseits. Es gibt ein Jenseits. So wie es diesseits gibt, so gibt es auch ein Jenseits. Und da wird der ganze Schwindel auffliegen, was unsere Gesellschaft so aufgebaut hat. Das Gold wird man auf die Straße werfen. Ich muss es vorstellen, da wird man die Straßen damit pflastern. Steht in der Bibel. Das ganze Gold, Silber und so weiter, wird keinen Wert mehr haben. Wird man irgendwo mehr was einlösen können. Man wird merken plötzlich, ich bin mein Leben lang betrogen worden. Plötzlich wird man entdecken, plötzlich werden die Leute sehend, hörend. Mir hat man was vorgegaukelt, mich hat man hinter das Licht geführt. Mir hat man alles Mögliche erzählt und mich desinformiert. Und jetzt weiß ich doch nichts. Jetzt bin ich hier. Man wird plötzlich merken, wie blind man war, wie dumm man gewesen ist und was für ein Narr ich war. Wie heißt es in der Geschichte von diesem reichen Kornbauer? Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Ich Narr. Die ganze Zeit nur gewirtschaftet, geschuftet und sich seine ganze Kraft verausgabt für nichts und gar nichts. Deshalb bist du im Himmel bekannt, ist meine Frage. Eine heilsnotwendige Frage. Bist du wirklich richtig informiert? Für was lebst du? Für Euro, Dollar? Weißt du, die ganzen frommen Belege dann, ich bin getauft. Im Himmel interessiert sich dein Taufschein nichts. Wo hat Johannes der Täufer Taufscheine ausgeteilt? Wir machen Taufkarten. Aber du, damit kannst du bei Gott nichts bewirken. Dein Konfirmationsschein, dein Trauschein, dein Beerdigungsschein, die ganzen Scheine, die ganzen frommen Quittungen, deine ganzen Spendenquittungen, deine ganzen Titel, was du so erreicht hast. Kannst Wände tapezieren, wenn ich so Amerikaner mal besuche, oder so bei Amerikaner bin, die legen großen Wert auf Titel, was sie da einen Doktor, dort einen Masters und dort das bekommen haben und da dort bekommen haben und wo sie ein Diplom haben. Manche, sogar ihre Siegerurkunde hängen sie alles auf. Das zählt alles gar nicht mehr an jenem Tag. An jenem Tag werden die ganzen Diplome, die ganzen Pokale, wird Altpapier sein. Makulatur. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Weißt du, dort gilt eine ganz andere Buchhaltung. Dort wird ganz was anderes aufgeschrieben und notiert. Und in der Bibel heißt es, und ihre Werke folgen ihnen nach. Du hast im Himmel dein Konto. Und die meisten sind dort im Minus. Die denken, ja, ich habe Dispo-Kredit. Verstehst du? Aber damit kannst du nicht viel anfangen. Mit diesem biblischen, göttlichen, christlichen Dispo-Kredit. Ich darf überziehen. Weißt du, das ist Gnade. Du darfst überziehen. Aber du sollst aufhören, immer wieder dass dein Konto überziehen, sondern wir sollen nach der Bibel Schätze sammeln, dass wir eines Tages, wenn wir dort ankommen, nicht in rote Zahlen sind. Viele werden merken, du, das ist nicht alles gewesen, wofür ich gelebt habe. Vorbei ist mit aller Prahlerei und dass man sich lobt und sich aufbläht und Eindruck schindet, den Mund voll nimmt. Vorbei mit dem ganzen Prahlen. Sich selbst loben. Die ganzen Orden, die ganzen in den Müll schmeißen. Weißt du, die ganzen DDR-Orden, die kannst du nachher auf dem Flohmarkt verkaufen. Und die wollten verkaufen, dann kannst du nachher auch deine Orden, deine großen Sprüche, kannst damit nichts mehr anfangen. Die ganzen Maulhelden werden verstummen. Ihnen wird die Sprache verschlagen. Und so wie beim Babylon, die haben einander nicht mehr verstanden. Das war alles. Sie haben einander nicht mehr verstanden. Die wollten sich einen großen Namen machen, aber aus diesem sich selber groß machen ist nichts geworden. Gott muss uns groß machen. Die Gnade Gottes muss uns groß machen. Da wird auch die ganze Bildung nichts zählen. Da wird ein Dummkopf bei Gott mehr gelten als Herr Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Ja. Was wird es sein, was du bereitet hast? Da wird man nicht mehr protzen können. Auch die ganze Schönheit, das ganze Schminken und das ganze sich aufblähen, das wird verblassen. Das verblasst jetzt schon. Da guckst du heute im Spiegel, 10 Jahre später guckst du im Spiegel, da denkst, das gibt's doch nicht. Hier in Berlin, da gab es, als wir nach Berlin gezogen sind, am Kudamm, im ersten Stock, ein Gerät, ein Studio, da konntest du dein Passbild hinbringen und da konntest du sehen, wie du in 10 Jahren aussiehst. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich wollte die Retourkur machen und ich wollte jetzt sehen, wie ich jetzt bin und dann 10 Jahre zurück. Und es stimmt. Und dann habe ich 10 Jahre voraus oder 20 Jahre voraus, ich habe gesagt, verreißen wir das Bild. Ich habe niemandem das Bild gezeigt, habe mit nach Hause genommen, 20 D-Mark damals bezahlt. Aber ich war erlöst. Gut, dass ich nicht weiß, wie ich in 20 Jahren aussehe. Nicht, dass ich unter der Erde bin, nein. Aber die haben genau berechnet. Die haben genau berechnet. Der Computer hat es ganz toll gemacht. In 20 Jahren. Ich habe noch Haare gehabt, glücklicherweise. Also auf diesem Bild. Aber als ich hier nach Berlin kam, bin ich mit schwarzen Haaren gekommen. Und guck mal, da verfärbt sich das alles so. Es wird Herbst. Was ist? Unser Leben geht vorbei und wir merken es. Und dann diese ganzen Runzeln, die ich dann im Gesicht gesehen habe. Weißt du, ich kam mit einer schöner, glatten Haut nach Berlin. Aber dann sah ich dann nach 20 Jahren, und jetzt bin ich 20 Jahre schon in Berlin. Oder mehr als 20 Jahre. Weißt du, dort werden die Hässlichen schön und die Schönen hässlich werden. Plötzlich wird sich das Ding vertauschen. Ich sag euch. Da kannst du die ganzen Schönheitsköniginnen, die Miss World und Miss Germany und Miss Europe und was weiß ich, die kannst du alle dann plötzlich vergessen. Dann sind sie Omis. Oder sonst wie was. Wie wirst du einmal im Himmel sein? Was für ein Aussehen wirst du haben? Wie wird deine Ewigkeit aussehen? Wir sollen mal über die Ewigkeit nachdenken. Nach dem Tod. Wie wird mein Leben nach dem Tod sein? Wie wirst du in der Ewigkeit bekannt sein? Engländer haben ganz tolle Sachen, wenn zwei Frauen, da nennen Sister Hope, Sister Joy und so weiter, Schwester Freude, Schwester Hoffnung und so weiter. Wie wirst du im Himmel heißen? Bruder Freude, Bruder Friede oder wirst du im Himmel heißen vielleicht sturer Bock? Ich glaube, da kommst du gar nicht rein als sturer Bock. Nur als Beispiel. Als Bock vielleicht, aber nicht als sturer Bock. Ich will nur denken, dass wir andenken und einfach, weißt du, wenn du dich hier nicht sagen lässt, dich vom Herrn nicht korrigieren lässt, vom Herrn nicht wahren lässt, dann kommst du gar nicht rein in den Himmel. Ich rede also jetzt Deutsch und es wird so sein, ob du das mir glaubst heute oder nicht. Dort wird sich niemand interessieren, was du hier alles geleistet hast. Wird sich niemand interessieren, Ob du eine große Gemeinde hattest, eine kleine Gemeinde hattest, ob du gut gepredigt hast oder schlecht gepredigt hast, da wird sich niemand interessieren. Weißt du, woran oder worauf man sich in der Bibel interessieren wird? Warst du ein Überwinder? Hast du den guten Kampf des Glaubens gekämpft? Hast du dich an Jesus gehalten? Da drin wird man sich fragen. Da wird man nicht fragen, warst du katholisch, evangelisch, pfingstlerisch, charismatisch, warst du ein Baptist, warst du ein Methodist? John Wesley hat mal einen schrecklichen Traum gehabt und er wacht auf und so weiter und er ist im Himmel. Und er durchwandert die große Hallen und geht überall und sagt, wo sind die Methodisten, wo sind meine Brüder, wo sind die Methodisten? Und dann hält ein Engel ihn an und auf und sagt, John Wesley, hier gibt's keine Methodisten bei uns. Hier gibt's nur Erlöste, Wiedergeborene, hier gibt's nur Christen. Hier gibt's keine Methodisten. Du wirst erschüttert sein. Dort gibt's nicht ordinierte Geistliche. Weißt du, was ein Geistlicher ist, der den Heiligen Geist hat und nicht der Theologie studiert hat? Das ist ein Geistlicher, der Jesus nachfolgt, der im Geist wandelt. Das ist ein Geistlicher. Alles andere ist nur Schein, nur ein Amt. Aber wenn wir in der Ewigkeit sind, da gibt es keine Ämter mehr. Da gibt es keine Ämter mehr. Da wird gefragt, hast du wirklich gedient? Hast du wirklich deine Arbeit getan, die ich dir aufgetragen habe? Nicht ein Amt. Amt wird verwaltet, so ein Beamter. Da wird nicht gefragt, bei welcher Kirche du Mitglied gewesen bist oder in welcher Gemeinde. Hast du deine Kirchensteuer brav und lieb bezahlt? Dort werden andere Werte gelten. Dort wird mit einer anderen Währung gerechnet. Nach anderen Gesetzen werden die Menschen geurteilt und so weiter. Dort wird nicht gezählt der Humanismus, wie human du warst, wie sozial du warst. Das wird nicht gezählt. Wie demokratisch du warst. Dort zählt die Theokratie, die Gottesherrschaft. Hast du dich Gott untergeordnet oder warst du ein sturer Bock? Weißt du, hast du nur für Menschen gelebt, für andere gelebt oder hast du für Jesus gelebt? Oder hast du nur für dich gelebt? Viele Menschen leben nur für sich. Mein und mich und mein und unser. Nur ich. Das ist die Religion, die heutige Religion. Das ist mehr wie katholisch und evangelisch. Nur ich, mein und mir. Das ist meine Arbeit, mein Werk und so weiter. Wenn du eins dort drüben bist, da kannst du nicht mehr vertreten. Dann kannst du keinen Rechtsanwalt mehr schicken und keinen Priester und keinen Fürbitter, der für dich betet. Du musst selber den Mund aufmachen. Und es wird vielen die Sprache verschlagen. Bisher haben sie immer nur andere vorgeschickt. Und wenn sie Geld hatten, konnten sie einen tollen Rechtsanwalt leisten. Und der hat sie rausgeboxt. Aber dort wird niemand mehr geben, der sie rausboxt. Du musst hier schon lernen, mit dir selber klarkommen, an dich selbst denken und für dich selbst denken, deine eigene Meinung haben. Paulus sagt einmal, was nützt es, wenn ich anderen predige? Und das ist Paulus, der hat sehr viel gepredigt und sehr viel gelehrt und sehr viel geschrieben. Was nützt es, wenn ich anderen diene und selbst verwerflich werde? Und er spricht immer wieder, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich. Was du hier lernst, das kannst du drüben. Bitte hört mir gut zu, Leute. Eines Tages werden wir uns drüben unterhalten. Was du hier lernst, du lernst für die Ewigkeit, du lernst nicht für mich. So wie du in der Schule, der Lehrer hat zu mir gesagt, Herr Matutis, oder Matutis, Johannes, oder so wie Jonas hieß ich damals. Du lernst nicht für uns oder für mich, für die Schule, du lernst für dein Leben. Und du lernst für deine Ewigkeit. Du lernst für deine Ewigkeit. Und das, was du hier gelernt hast, kannst du drüben, das geht dann nachher weiter, wird fortgesetzt. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Du bist hier für die Ewigkeit. Hier gehst du für die Ewigkeit zur Schule. Du sitzt jetzt hier, wie jetzt in der Versammlung. Du sitzt und du hörst zu. Und dann kannst du sagen, ist das für mich oder nichts? Du lernst hier. Und die Sache ist sehr ernst, meine Lieben. Sehr ernst. Die meisten bedenken das nicht. Lass dich nicht von Leuten aufschwatzen. Ach, das wird schon alles recht werden. Der liebe Gott sieht mit einem Auge nicht, mit dem zweiten ist er gnädig. Nein, er lässt nichts durchgehen. Er wird nichts durchgehen lassen. Du kannst dann nachher ihm nichts vormachen. Ja, ich war in der Gemeinde beim Pastor Matutis. Vergiss es. Der denkt nicht mehr dran. Und er weiß gar nicht, wo die Gemeinde überhaupt gewesen ist. Da waren schon so viele Gemeinden. Matthäus 25, da kommt, und Matthäus 25 ist für wahre, fromme Leute geschrieben worden. Und da heißt es, zu dieser Gruppe, da kommen Leute und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Das ist schon gewaltig. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Das ist doch großartig. Haben wir nicht in deinem Namen das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt? Haben wir nicht in deinem Namen ganze Stadien gefüllt? Haben wir nicht in deinem Namen große Kirchen aufgebaut? Fernsehprogramme gehabt? Haben wir nicht in deinem Namen das und das und das und das und das getan? Und der Heiland wird sagen, Leute, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr denn? Lies Matthäus 25. Das sind nicht meine Worte, sondern Jesu Worte. Haben wir nicht das und das getan? Das waren geistliche Menschen. Sogar sehr supergeistliche. Die konnten was. Haben wir nicht Tote auferweckt? Was nützt es, wenn du 1000 Tote auferweckst und du selbst wachst nicht auf? Die haben ganze Kreuzzüge für Jesus gestartet. Die haben für den Glauben gekämpft, haben Bücher geschrieben, CDs besungen oder Schallplatten oder Tonbänder, was auch immer ist. Für Jesus gesungen, für Jesus gelehrt. Sie waren super. Sie haben für Israel gebetet. Sie haben, was weiß ich, Jerusalem verteidigt, so wie diese ganzen Kreuzzüge, und Jerusalem befreit von den Heiden. Die haben mir Schaden angerichtet wie sonst was. Sie haben für das Gesetz der Väter gekämpft. Paulus sagt, ich habe für das Gesetz geeifert. Wir Blinder, Wahnsinniger. Habe ich nicht Gebetserhörungen erlebt? Und die Krankenheilungen etc., das sind doch alles Gebetserhörungen. Das zählt gar nicht. Die ganzen Gebetserhörungen, seid nicht schockiert, aber es ist Tatsache. Es zählt nicht, wenn ich 1000 Gebetserhörungen hätte, das ist nichts. Wie heißt es in 1. Korinther 13? Würde ich alle Geheimnisse wissen, würde ich alles kennen und so weiter und hätte der Liebe nicht, wäre alles Bluff. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 2? Das ist eine super Gemeinde. Diese Art von Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Das ist ein Stück noch der Urgemeinde von Paulus und Johannes gegründet oder geleitet. Die Gemeinde in Ephesus. Wie heißt es? Diese Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Aber diese Gemeinde stand im Feuer, im Heiligen Geist. Und was sagt der Heiland? Was sagt der Heilige Geist? Was sagt Jesus zu dieser Gemeinde? Was lässt er schreiben? Schreib an die Gemeinde zu Ephesus. Ich kenne deine Werke. Ist toll. Bist du im Himmel bekannt? Ist meine Botschaft. Und hier sagt der Herr über eine ganze Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Ja, fast zum Heulen. Großartig. Ich kenne, weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du kannst die Schwätzer, die Gauner, die Lügner, die Heuchler, die Afterredner, die Ohrenbläser, die kannst du gar nicht ertragen, die Bösen. Die magst du gar nicht. Du hast sie geprüft, durchleuchtet. Die da sagen, sie sind Apostel und sie sind es nicht. Du hast sie als Lügner befunden. Und gesagt, oh, setzt euch da hinten, habt nichts zu melden. Du hast Geduld. Und um meines Namens willen hast du Last getragen und bist nicht müde geworden. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig, Leute? Ich wäre froh, wenn ich 10% von diesen Leuten hier in der Gemeinde hätte, die so stehen. Das wäre toll. Da kann man weiterfahren. 10%. Um meines Namens habt ihr Last getragen, seid nicht müde geworden, habt ihr als Lügner erfunden, habt Geduld und. Dann ein Aber. Es haut um. Aber ich habe wieder dich oder gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Tolle Gemeinde. Aber der Herr sagt, ich spuck dich raus. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Bist du im Himmel bekannt? Nur zum Ausspucken? Woran merkt man, ob man Jesus kennt oder nicht? Und ob Jesus einen kennt? Woran merkt man? Lies mal 1. Johannes 2, Vers 3. Gibt der Apostel selber ein Stück Antwort. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Daran merken wir, wenn wir seine Gebote halten, nicht die Dogmen einer Kirche oder Gemeinde oder was weiß ich, sondern seine Gebote. Und weißt du, was sein Gebot ist? der gibt uns nur zwei Gebote. Zwei Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Zwei Gebote. Liebe, er gibt Liebe als Gebot weiter. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt. Das hat Jesus gegeben. Einander Füße waschen und nicht Köpfe. Sein Gebot ist die Liebe. Wer die erste Liebe nicht hat, der ist nicht Gott hingegeben, Gott ergeben, der gefällt Gott nicht. Der ist Gott ein Ekel, Entschuldigung. Es ist eine tolle Gemeinde. Die können die Bösen nicht tragen. Die wollen mit Bösen nichts zu tun haben, mit diesen negativen Denken und Schwätzer. Die haben die Geister geprüft, sie haben Geduld gehabt, sie haben Lasten getragen. Doch eins fehlt. Erste Liebe. Erste Liebe. Man kann viel haben. Man kann Idealismus haben. Begeisterung. Oh, da kann man boxen, kämpfen, ringen, springen. Begeistert sein. Wie groß ist mein Gott? Ja, das ist Begeisterung. Man kann Ideale haben. Das Böse habt ihr erkannt, geprüft und wollt damit nichts zu tun haben. Man kann sein ganzes Vermögen den Armen geben und sein Leib verbrennen lassen. Steht in der Bibel. Das kann man. Und doch keine Liebe haben. Man kann sozial sein. Man kann den Flüchtlingen helfen, Menschen aus der Seenot retten. Man kann alles Mögliche tun. Und doch nicht in der Liebe Gottes. In der Liebe Gottes. Man kann gute Werke haben, eine ganze Menge. Geschwister, es ist schrecklich. Wir können eine ganze Menge guten Werke haben. Hört mir gut zu. Aber das zählt bei Gott nicht. Hier, diese Gemeinde, eine Mustergemeinde. Man kann sich sogar für Menschen verbrennen. Für eine Sache verbrennen. Und so viele Menschen haben sich da für dies und jenes verbrannt. Sich selbst verbrannt. Sich aufgeben als Märtyrer. Für die Kirche sich verbrennen. Man muss sich nicht verbrennen, man kann sich auch verheizen lassen. Ja, dass man sich für eine Sache engagiert und ereifert und sagt, obwohl man schon lange weiß, Gott macht hier nicht mehr mit. Und Gott ist nicht dabei. Man kann für eine Religion sich verheizen lassen. Die Kirchengeschichte ist voll. Wir haben genug religiöse Fanatiker bei den Moslems, die lassen sich in die Luft sprengen. Nur, was weiß ich, warum und weshalb? Es gibt schon Gründe, ich könnte schon sagen. Aber das sind alles religiöse Eiferer. Aber die frommen Christen sind auch nicht besser. Sind auch nicht besser. Eiferer. Sie gehen für Gott auf die Barrikaden. Aber vielleicht will das der liebe Gott gar nicht. Vielleicht sollen sie lieber im Keller gehen. Ja, vielleicht sollen sie beten. Und ich denke, das ist eher, statt auf die Barrikaden zu gehen und sagen, ich verteidige die Sache Gottes. Ich gehe auf dem Breitscheidplatz oder ich gehe vor den Brandenburger Tor und demonstriere. Das ist gar nicht gefragt. Es kann sein. Aber Gottes Sache ist ganz was anderes. Gottes Sache ist eine innere Sache, eine Herzenssache. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und nehmen Schaden an unserer Seele? Was nützt es? Die ganze Welt. Und Gott hat nichts davon. Und die Seele wird nicht befriedigt. Und Gott wird auch nicht befriedigt dabei. Bist du im Himmel bekannt? Wie bist du im Himmel bekannt? Liebst du den Herrn wirklich? Weißt du, das, was der Herr von Petrus wollte, der wollte nicht, dass er für ihn leidet und stirbt und anderen die Ohren abklopft. Der wollte, hast du mich lieb, Peter? Hast du mich lieb, Peter? Hast du mich lieb? Lieber wie die anderen? Und das ist, was zählt, was Petrus zum Petrus gemacht hat. Wenn deine Seele dort angekommen ist, dann wird gefragt, hast du Jesus geliebt? Hast du für Jesus gelebt oder hast du nur für die Kirche gelebt, für die Gemeinde gelebt, für die Sache gelebt, für irgendwelche Ideale gelebt, für das Gesetz gelebt? Und ich sage sogar Gott, es nützt nichts, wenn du für Gott lebst. Gott bindet sich an Jesus. An Jesus. Das ist mir etwas groß geworden in der Vorbereitung hier. Hast du das für Jesus getan? Gott hat die ganze Welt geliebt, er hat seinen Sohn gegeben und seine ganze Liebe hat er verausgabt in Jesus Christus. Und jetzt gibt es nur einen Weg zurück, indem du Jesus liebst, dann liebst du auch Gott danachher. Aber ohne Jesu Liebe gibt es keine Gottesliebe. Und hätte alle Weisheit, Würde, alle Geheimnisse wissen und so weiter und hätte der Liebe nicht, wäre ich ein klingende Schelle. Bist du ein Bürger im Himmel? Bist du dort schon eingebürgert? Ist die Frage. Du bist ein Deutscher, aber im Himmel gibt es keine Deutsche, keine Afrikaner, keine Russen, keine Chinesen. Im Himmel gibt es keine Schwaben, keine Bayern, keine Schotten, keine Engländer. Niemand. Da wird nicht gefragt, wo kommst du her? Da wird es auch keine Juden geben. Ich hab einer Jüdin mal gesagt, habe gesagt, im Himmel werden keine Juden sein. Im Himmel gibt es keine Juden. Da gibt es nur erlöste Kinder Gottes. Gibt es keine Araber? Da gibt es nur Kinder Gottes, keine Juden. Vergiss es, kannst heulen, so viel du willst. Der hat geheult. Also ich bin ein Jude und ich komme nicht im Himmel. Nein, habe gesagt, du musst Christus annehmen. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Hast du dein Bürgerrecht schon im Himmel? Philipper Kapitel 3, Vers 20. Paulus schreibt hier, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass wir gleich werden dem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir warten auf Jesus, der von dort kommt, mit dem Buch, Lebensbuch, mit unserem Namen verzeichnet. Und dessen Name ward nicht gefunden im Buch des Lebens. Du weißt, wo der da landet. Auf dem Müllhaufen des Universums, in der Hölle. Wessen Name nicht gefunden war im Buch des Lebens. Unser Auftrag, ihr Lieben, ist, Menschen mit dem Himmel vertraut zu machen. Dich im Himmel bekannt zu machen. Durch Gebete, durch Fürbitte. Für jeden Menschen, wo gebetet wird, da wird im Himmel bekannt. Da, wenn Leute für mich beten, oh Herr, segne Johannes Matutis, da werde ich dort bekannt. Die Gebete gehen zuerst zu Gott und dann kommen sie erst zu mir. Wenn ich für dich bete, Herr, berühre, Schwester sowieso, Bruder sowieso. Das geht zu Gott, ich kann dich berühren, aber das wirkt nicht. Aber ich schicke zu Gott, zu diesem himmlischen Satelliten, kosmischen Satelliten, und dann kommt es runter per UPS. Und dann sagt der Heilige Geist dir, weißt du, ich komme nicht zu dir, ich kann dir nicht dienen, der Himmel kann dir dienen. Aber wir müssen zuerst einmal beten. Wenn du niemand hast, wo für dich betet, kannst du auch nicht errettet werden. Du brauchst jemanden, der für dich betet, der dich aus der Hölle heraus betet. Aus dem ganzen Schlamassel. Und das ist, was uns bekannt macht. Wenn Menschen für uns beten. Vater, erlöse uns von dem Übel. Erlöse den Mann und die Frau von den Sachen. Deshalb, wir sollen viel mehr für andere Menschen beten. Fürbitte, dass sie zum Glauben kommen, damit sie rauskommen aus den Klauen Satans. Dein Name wird im Himmel bekannt, wenn Menschen für dich beten. Und dann noch was anderes. Meine Bibel sagt, lasst die Menschen eure guten Werke sehen, deine guten Taten. Und dann werden sie den Vater im Himmel preisen und werden sie dann sagen, oh Vater, ich danke dir, dass der Matutis seine Hand, sein Herz, sein Portemonnaie aufgemacht hat und geholfen hat. Und so weiter. Wenn diese Person Gott dankt, das geht zu Gott und dann kommt zu mir runter, wieder runter und ich werde registriert. Wieder ein Punkt, wieder ein Strich. Ja, was glaubst du, eure guten Werke, die sind es, was Gott bewegt, was den Himmel bewegt, was die Engel bewegt. Und es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Wenn du so einen Menschen herausbetest aus der Hölle, aus der Verlorenheit und er bekehrt sich, da jubiliert der ganze Himmel. Wie bist du zum Glauben gekommen? Durch die Gebete von Bruder und Schwester sowieso. Ja, deine Gebete. Deshalb, du sollst nicht locker lassen, für Menschen zu beten, bis sie gerettet werden. Nicht nachgeben. Und wir haben Autorität, Menschen herauszubeten. Was wir lösen, ist gelöst und was wir binden, ist gebunden. Und zwar im Himmel. Und auf Erden natürlich auch. So wird man bekannt. Verstehst du? Je mehr du Jesus draußen bekennst, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also wir haben schon einige Punkte, jetzt schon 3, 4 Punkte, habe ich dir ganz schnell gesagt. Hoffentlich hast du das gemerkt. Hoffentlich behältst du das. Wenn du Jesus bekennst, und zwar nicht nur mit der Zunge, sondern mit den Werken, mit den Händen und Füßen, so bist du dann im Himmel kein Fremdling, kein Ausländer. Dort kennt doch kennt dich plötzlich jemand. Ja, durch den bin ich zum Glauben gekommen. Meine Großmutter hat für mich gebetet. Weißt du, ihre Gebete sind es, die das ausgelöst haben. Die Gebete von irgendwelchen Omis und Opis. Wir denken manchmal, da müssen flotte, kernige, stramme Leute sein. Nein, Gott kann gebrechliche Menschen gebrauchen für große Sachen. So eine Omi, die betet, die nichts anderes kann als nur beten. Und das kann jeder Mensch kann beten. Da brauchst du keine Bibelschule und keine Uni. Und du musst nicht studieren. Wie bete ich? Ja, falle deine Hände, beuge deine Knie. Und dann passiert das, was in der Bibel drin steht. Bittet, so wird euch gegeben. Du musst im Himmel bekannt werden. Bist du im Himmel bekannt? Und deine Gebete sind es, die Gebete der Heiligen, die den Himmel bewegen, die Gott bewegen, die Gebete der Heiligen. Du musst also für den Himmel eine Referenz haben, eine Empfehlung, einen Fürsprecher. Und ich habe so viele Leute, wenn ich so die Leute nachgehe, wie sind sie gläubig geworden? Irgendjemand hat für sie gebetet. Das ist kein einziger, der hier auf diesem Planeten Erde ist, der so von selbst zum Heiland gekommen ist. Wir kommen nicht von selbst. Freilich, wir kommen von selbst. Ich muss selber nach vorne gehen und mich bekehren. Aber da sind Leute, die mit Seilen der Liebe dich gezogen haben, gebetet haben. Ob es jetzt eine Diakonisse war oder ein Pfarrer war oder Prediger war oder ein Bauer war, spielt keine Rolle. Irgendjemand hat für dich gebetet und sagt, lieber Gott, bekehre diesen Menschen, bekehre diese Person. Oh, lass diese Person zu dir kommen. So wie wir beim Willen manchmal beten, Herr, du möchtest irgendjemand schicken, der diese Person erreicht, die gerade unerreichbar ist. Und ich sag dir, der Herr Jesus findet irgendjemand, der diese Person erreicht. Er findet irgendjemand. So, bist du im Himmel bekannt? Hast du einen Fürsprecher, der für dich dort fürspricht? Wir haben Jesus als Fürsprecher, Nummer eins. Das ist ganz klar, keine Diskussion. Aber Jesus muss uns kennen. Denn er sagt in Matthäus 25, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Also, du musst schon Jesus bekannt sein. Du musst sein Schaf sein, in seiner Herde sein, in seiner Gemeinde sein. Der Herr kennt dich sein. Ich habe dich in meiner Hand gezeichnet. Du musst dort eingegraviert werden, in seinen Händen, eintätowiert. Kennt dich der Herr? Was nützt es? Du kommst dort an, im Himmel. Ich stelle mir mal plastisch vor, wenn ich so eine Vision habe. Ich komme dort an und ich kenne keinen Menschen. Ich habe niemand reingebracht und niemand hat mich reingebracht. Ich kenne keinen Menschen, bin dort unbekannt, kenne niemand. Und in diesen Milliarden Menschen, du siehst, der reiche Mann erkennt sofort Abraham und Lazarus. Der erkennt, und die haben Jahrtausende auseinandergelebt. Der hat nie Abraham gesehen. Weißt du, in der Ewigkeit sieht man plötzlich die Leute alle auf einen Schlag. Weil Ewigkeit ist alles auf einmal. Da sieht man Moses, Elia, Jesus, Petrus, Johannes. Den ganzen Kosmos sieht man auf einmal. Die werden alle auf einmal plötzlich da sein, präsent sein. Wirst du jemanden dort kennen? Hast du jemand hereingebetet in den Himmel? Und ich sage dir eines, Menschen, die viele Menschen in den Himmel hineingebracht haben, hineingebetet haben, hineingeführt haben, diese Menschen können gar nicht so leicht verloren gehen, selbst wenn sie verloren gehen möchten. Hört mir gut zu. Warum? Denn an all diesen Leuten müssen sie vorbeigehen. Und so weiter. Und das ist nichts, und das ist nichts, und das war nichts. Und diese Sache, nein, der hat mich bekehrt. Und deshalb, weil andere durch deinen Dienst zum Glauben gekommen sind, weil du sie gewarnt hast und dergleichen, hast deine Seele gerettet. Steht ja in Hesekiel 33 und 3 und so weiter. Da steht es, wenn du den Gottlosen warnst und der Gottlose sich bekehrt, dann hast du deine Seele gerettet und seine natürlich auch. Und an deinen Händen klebt kein Blut mehr. Bist du im Himmel bekannt? Populär? Kennen dich die Engel? Singen die Engel? Weißt du, wir sollten einfach dafür sorgen, dass die Engel viel singen. Dass im Himmel Anbetung stattfindet. Und da sollen Menschen laufend reingeschleust werden in den Himmel. Das ist unsere Aufgabe, unser Beruf. Menschen einfach hineinschleusen in das Reich Gottes. In Hiob Kapitel 16, eine ganz interessante, schöne Geschichte, Vers 17 und folgende Verse. Mein Antlitz ist gerötet vom Weinen, auf meinen Wimpern liegt Dunkelheit. Obwohl kein Frevel in meiner Hand und mein Gebet rein ist, ach, Erde, bedecke mein Blut nicht und mein Schrein sollen keine Ruhe stattfinden. Siehe, auch jetzt noch ist mein Zunge im Himmel, auch jetzt ist noch mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Weißt du, du hast vielleicht hier unten keinen Fürsprecher mehr, aber Jesus ist dein Fürsprecher. Ich habe hier keinen Zeugen, aber der Heilige Geist bezeugt. Der ist durch den zum Glauben gekommen. Manchmal denken wir, der Bille führt die Menschen zu Jesus. Nein, Bille führt keinen einzigen Menschen zu Jesus. Der Heilige Geist führt die Menschen zu Jesus. Deine Gebete führen die Menschen zu Jesus. Auch nicht der Pastor Matthäus oder irgendein anderer Evangelist. Nein, der Heilige Geist ist der Arbeiter, aber der benutzt Werkzeuge. Und dann geht es weiter bei diesem Hiob. Meine Freunde verspotten mich. Das war, warum er beten musste. Verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf, dass er Recht verschaffe dem Mann bei Gott, den Menschen vor seinem Freund. Denn nur wenige Jahre noch und ich gehe den Weg, wo ich nicht wiederkomme. Also wir gehen diesen Weg, ins Jenseits. Wir stehen eines Tages vor Gott. Und wer wird dein Zeuge sein? Wohl dir, weil wir so eine Wolke von Zeugen haben und sagen, ich bin durch seine Gebete, ich bin durch seine Spende, durch seine Gabe, durch sein Opfer, durch seinen Einsatz zum Herrn Jesus gekommen. Meine Freunde verspotten mich. Aber weißt du, viele Menschen verspotten diejenigen, die sich für Gott ereifern, für Jesus aus Liebe. Die sagen, ja, die sind Trotteln, die sind Dummköpfe. Jedes Mal sitzen sie in der Versammlung, unterstützen den Pastor, missionieren da und laden Leute ein und versuchen, Jesus ähnlich zu werden. Aber das ist keine Zeitverschwendung. Du sammelst Schätze im Himmel. Weißt du, manchmal musst du gar nicht groß missionieren. Da der blinde Bartimäus, der ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus, er hört die Schritte. Da trampeln die Leute ständig. Wo gehen die Leute hin? Was ist da? Deine Schritte, wo du hingehst, wo du immer wieder hingehst. Die Leute werden aufmerksam. Wo gehen die da hin? Jesus kommt. Und dann beginnt er zu schreien und zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Schon allein deine Anwesenheit kann ein Zeugnis sein. Deine Anwesenheit. Du musst für den Himmel leben. Nicht nur mir aus Gefälligkeit kommen. Ich kann mir dafür nichts kaufen. Komm Jesus zur Gefälligkeit. Zu seinem Wohlgefallen. Bist du schon im Himmel angemeldet? Weißt du, da kommst du irgendwo hin und da bist du angemeldet. Da gehen die Türen gleich schon auf. Bist du schon dort angemeldet? Trainierst du jetzt schon für den Himmel? Weißt du, hier machen wir Trockenübungen für den Himmel. Das ist unser Exerzierplatz. Wir üben für den Himmel. Und das, was du hier nicht gelernt hast, wirst du drüben auch nicht lernen. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, eifert im Geist, wachset im Geist, nehmet mehr und mehr zu im Geist. Denn eines Tages stehst du wie Ochs vom Tor im Himmel. Tut mir leid, aber so wird es sein. Was machen die da? Die singen in Sprachen. Und du hast es nicht für nötig gehabt. Nicht, dass du nicht bekommen hast, aber du hast es nicht für nötig gehabt. Das ist alles vom Teufel, das ist alles nichts, das ist alles unnötig. Du hast abgelehnt, was Gott verheißt und Gott versprochen hat. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und du weißt nicht, was so kleiner Klunkel wert ist, so ein kleiner Brocken. Das ist vielleicht doch ein Diamantenschatz, pur und vollkommen, aber das ist so ein Dreck. Ja, das steckst ein, nimm's mit. Nimm mit, was Gott dir auf den Weg legt. Das dient alles zu deinem Besten. Du musst für den Himmel arbeiten und dich darauf vorbereiten. Und Jesus sagt bei der Aussendung seiner Jünger, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Du, das ist alles. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Als Prediger habe ich einen Befehl, oder die anderen Prediger auch mit. Wir haben einen göttlichen Auftrag, den Menschen zu lehren, was er befohlen hat. Wir sind nicht da, um die Leute zu unterhalten. Oh, liebe Kinder, ist es so schön, hier zu sein. Wir sind nicht hier, um Leute zu füttern und Kaffee und Kuchen zu backen oder zu machen. Das ist schön, dass wir das alles haben. Aber wir sind nicht dazu da, zu schleimen und Leute zu betütteln. Wir sind nicht dazu da, ihr Lieben. Wir sind da, um die Heiligen zuzurüsten. Das kann sein, dass was bei meinem Mittagessen passiert. Das kann sein, dass das bei einer Kaffeestunde passiert, in einer Kaffeerunde oder wo auch immer. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass die Heiligen zugerüstet werden zu dem Dienst Und zwar nicht zu dem Dienst hier unten unbedingt. Viele Heilige haben keinen großen Dienst gehabt. Ich werde nie vergessen, auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, da ist in 40, 50 Meter Höhe, saß damals, als wir dort waren, ein 90-jähriger Mönch, ein Eremit, und er tut nichts anderes als beten. Da kannst du vorbeigehen, kannst ihm irgendwas zum Essen reinlegen und kannst dein Gebetsanliegen reinlegen. Und er zieht das wieder hoch und dann betet er für dich. Und der schon, das haben mir Leute erzählt, der schon 30 Jahre da oben, der macht nichts anderes, als nur für die Leute zu beten. Heilige beten für die Leute. Egal, ob das jetzt ein Dieb ist oder was weiß ich, der legt rein sein Gebetsanliegen und der zieht das hoch und betet. Ob du ihm eine Spende gibst oder nicht, das war das Interessante, ich habe eine ganze Weile zu beobachtet, der hat für alle gebetet. Und was er dem lieben Gott erzählt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er hat mit Gott geredet. Und unser Auftrag ist, um im Himmel bekannt zu werden, wir müssen ständig Audienz bei Gott haben. Sprechstunde bei Gott. Ach, jetzt kommt schon wieder der immer da auftaucht und immer mit Gott reden möchte. Ja, dieser Eremit, dieser Einzelgänger, der nur Gott sucht und nur mit Gott reden möchte. Weißt du, die Heiligen zuzurüsten, in der Gnade zu festigen, im Wort Gottes zu festigen, im Glauben zu festigen. Das ist unser Auftrag als Prediger. Seid stark und gib dich nicht auf. Das ist unser Auftrag, zu sagen. Im Himmel muss es deine Heimat sein. Du musst eine Sehnsucht haben nach dem Himmel, Geschwister. Und das ist, dann weißt du, ob du dort bekannt bist oder nicht. Wenn du eine Sehnsucht hast, oh Leute, ich möchte so schnell wie möglich beim Heiland sein. Ich muss zwar meine Arbeit hier richten, aber das ist egal. Nach mir die Sinnflut. Ich möchte beim Heiland sein. Aber nein, Herr, komme noch lange nicht. Und dann beten sie, lasst uns das Gericht aufhalten. Wenn Gerichte, Kriege und Kriegsgeschreie kommen, dann kommt der Heiland ganz schnell. Hungersnöte, dann kommt er ganz schnell. Lies Matthäus 24. Hast du eine Sehnsucht nach dem Himmel? Wir singen in einem Lied, mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber, noch Gold. Mich verlangt nur eines, dass mein Name dort steht. Mich verlangt nicht nach Silber und Gold. Nach was verlangt's dir? Was für eine Sehnsucht hast du in deinem Herzen? Bist du schon ein Bürger drüben? In Matthäus Kapitel 6, Vers 19 sagt Jesus, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst ja, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen können. Damals mehr wie heute, aber heute genauso schnell, noch schneller. Plötzlich gibt es kein Bargeld mehr, nur noch Plastikgeld. Und wir gehen in diese Richtung. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. So, wir sollen Schätze im Himmel sammeln und drüber nachdenken, was ist ein Schatz für mich? Was ist ein Schatz für mich? Was ist das Beste für mich? Das Kommende, das, was Gott mir anvertraut hat. Mein Konto, wie sieht es mit meinem Konto im Himmel aus? Ist das gedeckt, gefüllt schon? Läuft es über? Was wird mir gut geschrieben? Und ihre Werke folgen ihnen nach. Wo ist das? Jetzt denk doch drüber nach. Wo ist das, was du erwirtschaftet hast? Erarbeitet hast, erkämpft hast? Was hast du von 33 Jahren Arbeitsleben? Ja, Rente kriegst du, aber vergiss die Rente. Wenn ich frage, kannst du ja vergessen. Die ist so minimal. Aber du hast 30 Jahre, 40 Jahre gearbeitet, hart geschuftet und eingezahlt. Was hast du dann davon? Dass du so festgehalten hast. In Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme bald, heißt es. Ich komme wie ein Dieb. Jesus als ein Dieb. Ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Wache, dass du deine Kleider behältst, dass niemand deine Klamotten stiehlt. Die paar, was du hast. Du hast nicht viel. Aber weißt du, dass die Kleider des Heils, deiner Gerechtigkeit. Das sind nur diese paar Kleider, was du hast. Aber lass dir diese Dinge nicht rauben, zerstören. Der Teufel will dich beklauen, dir deine Kleider vom Leib abziehen. Deine Kleider, das ist dein Äußeres. Das, was dich wirklich ausmacht. Kleider machen Leute. Also, das will der Teufel dir nehmen. Das, was dich ausmacht als Persönlichkeit. was an dir dran ist, was du darstellst, und versuch mit dem, was du bist, was du hast, das Optimale machen. Jemand hat meine Predigt jetzt vor kurzem, wo ich gehalten habe, gebrauche das, was du hast. Diese Predigt ernst genommen, zu Herzen genommen, und jetzt, sie gingen nach Hause, oder diese Person ging nach Hause, hat geguckt, was sie zu Hause hat, dann hat sie nur noch Pfennige, altes deutsches Geld noch, Pfennige. Und dann kam ihnen eine ganz tolle Idee, jetzt nehmen wir die Pfennige und machen eine Halskette und verkaufen auf dem Flohmarkt. Was hast du? Verstehst du, was hast du? Gebrauche das, was du hast, das Wenige. Und die hat ganzen Pottich Pfennige gesammelt, diese Person. Früher hat man Brautschuhe davon gekauft. Ja, Pfennige. Gebrauche die Pfennige, die Groschen, die vielleicht jetzt heute nichts mehr wert sind. Du kannst dafür nichts mehr kaufen. Aber gebrauche sogar das, was du ja einfach noch irgendwo hast. In der unsichtbaren Welt zählt ganz was anderes, was du eingesetzt hast. Deshalb pass auf, dass der Teufel dich nicht beraube. Der Himmel kennt uns. Und ich sage dir jetzt ein paar Geheimnisse. Wann lernt mich der Himmel kennen? Soll ich dir sagen, wann dich der Himmel kennenlernt? Wenn du schwach bist. Da lernt dich der Himmel kennen, wenn du schwach bist. Das ist ein paradoxes Evangelium, was ich predige. Aber das ist die gute Nachricht. Wenn du schwach bist, eine gute Botschaft für schwache Menschen. Halleluja. Was der Himmel lernt uns kennen, was wir freiwillig von uns aus tun. Nicht auf Befehl, auf Kommando. Was wir aus Liebe für Jesus tun. Nicht aus Liebe für den Menschen oder aus Liebe für den, sondern aus Liebe zu Jesus. Vor allem, was wir nicht von uns selber machen, sondern aus der inneren Inspiration und Anleitung des Heiligen Geistes, auf Befehl Gottes, aus dem Glauben heraus, aus Gottvertrauen heraus, für Jesus. Das ist, wo der Himmel uns kennenlernt. Im Himmel zählt, was für uns ein Opfer war. Weißt du, ein Opfer ist für mich nicht, wenn ich ein Millionär wäre und 1.000 Euro opfere. Das ist für mich kein Opfer, das für einen Millionär. Aber ein Opfer ist es für einen Hartz-IV-Empfänger oder für eine Rentnerin, die gerade, ja, nicht einmal ihre Miete bezahlen kann, aber so eine kleine Rente hat und dann opfert für den Herrn. Und das muss sie zuerst mal dreimal umdrehen. Soll ich das und Herr, was mache ich das? Und dann endlich halt, ich tue es aus Liebe zu dir. Das Schärflein der Witwe, das ist, was der Himmel registriert. Sie hat alles gegeben. Es waren nur 2 Groschen, was sie da gegeben hat. Oder die Maria Magdalena in Bethanien. Sie tat, was sie konnte. Das ist, was dem Himmel zählt. Und gerade bei Maria Magdalena. Und Jesus sagt, und überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Tat erzählt, was sie mir angetan hat. Geschwister, und das ist, was im Himmel zählt, was du Jesus angetan hast. Was du Jesus angetan hast. Nicht dir selber, Jesus angetan hast. Weißt du, da hast du vorher Angst gehabt. Und Geschwister, und das ist diese Opfer. Da habe ich Angst. Und wie geht's mit mir weiter? Und mit uns weiter? Angst. Und deine Knie schlotterten. Ich muss einfach den Auftrag Gottes weitergeben und ich muss das sagen. Aber Herr, ich habe furchtbar Angst. Ich bin so ein Feigling und so ein Weichling und so eine Angsthase. Aber weil du das willst, Herr, und weil ich dich lieb habe, ich werde das sagen. Ich werde das tun. Aus Liebe. Paulus schlottert die Knie. Und er sagt, ich will niemand anders mehr kennen als Christus, den Gekreuzigten. Das zählt im Himmel, wo dir die Knie schlottern, wo du Angst hast. Im Himmel zählt auch, was du umsonst machst. Weißt du, wenn du hier dein Dankeschön bekommst, deinen Lohn bekommst, deinen Zahltag bekommst, das ist vorbei, schon erledigt. Aber wo du kein Dankeschön bekommst, das ist, was im Himmel angeschrieben wird, was dich bekannt macht. Der macht er mit Geld und ohne Geld. Was im Himmel zählt, ist die 2. Meile. Die 1. Meile musst du so oder so gehen. Du musst sowieso leben und krepieren. Aber wenn du noch einmal dein Leben verausgabst, dich überforderst und sagst, ich wage jetzt alles, werf alles hinein, ich gehe die 2. Meile, deshalb nehmen wir auch das 2. Opfer als Missionsopfer. Das ist das Besondere, wenn es auch nicht viel eingeht. Aber ich möchte nur eines sagen. Doch, es geht schon einiges ein. Aber ich weiß nur eines, das ist das Gesegnete. Du hast jetzt Sonntagmorgen schon dein Opfer gebracht. Du hast dein Opfer schon gegeben. Aber die 2. Meile ist, die musst du nicht geben. Du tust es freiwillig. Und du tust aus Liebe, weil du möchtest, dass das Wort Gottes verbreitet wird und so weiter. Das ist Luxus. Und genau das ist, was im Himmel zählt. Im Himmel zählt Luxus, was du nicht musst, aber doch tust. Was du doch machst. Du bist nicht verpflichtet. Die zweite Meile bist du nicht verpflichtet. Du bist nicht verpflichtet, wenn jemand friert, dass du gibst ihm das Hemd. Aber du bist nicht verpflichtet, auch noch den Rock zu geben und noch den Mantel zu geben oder sonst noch was. Aber das ist das Zweite. Gott segnet immer das Zweite. Gott segnet nicht immer das Erste. Das Erste ist sowieso Pflicht und Aufgabe. Aber das Zweite ist Zugabe. Und Gott segnet die Zugabe. Immer die Zugabe. Und das ist, was uns in der Bibel, was uns im Himmel bekannt macht. Das ist, wo wir über uns selbst hinauswachsen. Und das ist, was uns gut geschrieben wird. Auf unser Konto. Im Himmel. Und jetzt komme ich noch, werde ich detaillierter. Gott helfe mir. Aber halt noch aus ein bisschen. Im Himmel wird groß dir angeschrieben, das, was du getan hast, was du normalerweise nicht tun würdest. Und darum sagt Jesus, liebet eure Feinde. Du musst nicht deine Feinde lieben. Du musst deine Feinde ausrotten, vernichten, totschlagen, mit ihnen nichts zu tun haben. Deine Feinde sollst du hassen, steht in der Bibel sogar, im Alten Testament. Aber Jesus lehrt, liebe deine Feinde. Das ist Luxus. Das geht über unsere Vorstellung hinaus. Eigentlich solltest und darfst du ruhig deine Feinde hassen. Aber Jesus lehrt uns, wie wir einen Schatz im Himmel bekommen. Liebe deine Feinde, die dir schaden, die dich hassen, die dir Schwierigkeiten machen, die dich meiden, die dich nicht mögen. Ja, wie auch immer. Die meisten Leute haben keine Ahnung, nach welchen Gesetzen im Himmel gemessen wird, nach welchen Maßstäben. Dort zählt das Gesetz der Liebe. Das Gesetz der Liebe. Was hast du aus Liebe zu Jesus auch deine Feinde geliebt? Du willst ja doch auch, dass diese Seele in den Himmel kommt und gerettet wird. Und es ist das Erstaunliche, dass gerade wenn Menschen es schaffen, zu ihren Feinden zu gehen, ihre Feinde überwinden in der Liebe, bekehren sie. Ich denke nur an die 5 Männer, die zu den Aucas gingen in Südamerika und haben versucht, die Aucas zu bekehren, aber die haben es nicht geschafft. Die sind gelandet, haben Geschenke ausgeteilt und Geschenke gegeben und dann irgendwie eine falsche Bewegung, falsche Reaktion haben diese Aucas-Leute, die Missionare von der Wycliffe-Bibelübersetzern, ermordet. Und das Großartige ist, einer der Frauen von diesen Männern, die ermordet worden sind, geht zu den Aucas und erzählt ihnen von der Liebe Gottes, dass sie trotzdem liebt, obwohl sie ihren Mann und ihre anderen Mitbrüder ermordet haben. Sie geht und missioniert und hat den ganzen Aucas-Stamm zu Jesus bekehrt. Und die haben erkannt und Jesus angenommen, nur weil hier eine Frau im Glauben und Liebe zu Jesus gegangen ist. Und Liebe überwindet. Liebe stärker als der Tod. Liebe stärker als der Tod. So. Nicht aus Liebe zu den Menschen, sondern aus Liebe zu Jesus. Diese Leute brauchen Jesus, diese Wilden da im Busch. Nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Liebe zu Jesus. Geschwister, und das betone ich noch einmal. Weißt du, Gott lieben, das ist, ja, das machen alle. Das machen die Moslems, das machen die Buddhisten, das machen die Hindus. Die lieben ihre Götter. Aber Gott will durch Jesus geliebt werden. Durch Jesus. Jesus hat alles, was Gott hatte, uns gegeben und jetzt will er wieder das zurückhaben, unsere ganze Liebe. Ist deine Liebe zu Jesus im Himmel bekannt? Dass die Engel sehen, guck mal, schau mal an, wie der den Herrn Jesus liebt. Wie der oder die den Herrn Jesus liebt. Wie die Maria Magdalena da. Wie andere, wie Petrus. Hast du mich lieb, Bruder, Schwester? Heute steht Jesus vor der Türe und klopft an. Und dann heißt es, und wer die Tür aufmacht, zu dem werden wir einkehren. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Gottheit. Und wir werden Gemeinschaft, das Abendmahl mit ihm feiern. Aber Jesus steht an der Tür und klopft an. Im Himmel geht's nicht um irgendwelche Werke und Worte und Formulierungen. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus, Leute. In Apostelgeschichte 19, da sind die Söhne des Käfers, eines hohen Priesters, 7 Söhne. Und sie machen alles genau perfekt nach den Formeln im Namen Jesu, den Paulus predigt. Aber du siehst die Dämonen. Ich sage euch eines, die Dämonen wissen ganz genau, ob da die Liebe Jesu da ist oder nicht. Ob das im Geist Jesu geschieht oder nicht. Du kannst den Dämonen nichts vormachen. Du kannst dem Teufel nichts vormachen. Der ist schlauer wie du. Und schlauer wie alle Kirchen und Pastoren und alle Missionare und Evangelisten und Bischöfe und Päpste. Dem kannst du nichts vormachen. Die Sünde des Käfers, Apostelgeschichte 19. Und plötzlich im Namen Jesu den Paulus predigt. Dann sagen die Dämonen, und wer seid ihr? Kennt ihr den Jesus? Kennst du den Jesus, den Paulus predigt? Seid ihr bei ihm bekannt? Kennt ihr ihn? Weißt du, man kann viel beschwören. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Man kann viel beschwören. Weißt du, das ist alles nur äußerlich. Aber wie sieht es innerlich aus? Kennt ihr Jesus, ihr sieben Brüder des hohen Priesters? Kennt ihr Jesus? Man hat nur Macht. Und unser Wort und unser Gebet gilt etwas. Und hat eine Wirkung, wenn wir Jesus kennen. Deshalb heißt es, alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben. Also du musst im Himmel kommen mit dem Namen Jesu. Mit der Zustimmung Jesu, im Namen Jesu und so weiter. In der Ewigkeit geht es nur um Jesus. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und wer das nicht macht, der geht raus. Nach der Bibel müssen wir zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Wir müssen Jesus kennen, wie er ist, was er wirklich ist. Der Heilige Geist muss uns das Bild Jesu vermitteln. Und dann kommen wir in den Himmel. Und dann sehen wir Jesus aus. Wir denken wie Jesus, reden wie Jesus, handeln wie Jesus. Und dort zählt nur das Zeugnis, dass der Heilige Geist über Jesus über uns ablegt. Der kennt den Herrn Jesus. Der war mit Jesus. Und das ist, was zählt im Himmel. So wie bei den Juden damals gezählt hat, was als Petrus und Johannes ausgepeitscht und verhört wurden und als man ihnen verboten hat, von Jesus zu reden. Wir können nicht verhindern, dass der Kranke da gesund ist. Wir wissen nur eines, sie sind ungelehrte Leute. Die sind einfache Leute, Fischersleute. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Und das ist, was zählt, ob du mit Jesus gewesen bist. Und zwar von Anfang bis zum Schluss. So manche möchte gerne Apostel sein. Aber da ist eine Bedingung, um Apostel zu werden. Der muss von Anfang der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt Jesu mit Jesus gewesen sein. Das alles durchgemacht, alles durcherlebt haben. Erst dann kannst du ein Apostel werden. Eine Nummer im Reich Gottes. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus. Zeugen, was ihr von mir gesehen habt, mit mir erlebt habt, was mit mir durchgemacht habt, für mich da getan habt. Du wirst im Himmel nur gehört, was die Leute berichten können, was du für Jesus gemacht hast und was du mit Jesus erlebt hast. Und wenn du mit Jesus nichts erlebt hast, nur von Jesus was gehört hast, das wird nicht gefragt. Wir haben so viele Leute, die viel gehört haben von Jesus, viel gelesen haben, aber das wird nicht gefragt. Was hast du mit Jesus erlebt? Das ist, was das Zeugnis ausmacht. Warst du dabei? Hast du einen Unfall gesehen? Hast du gesehen was? Oder dieses Verbrechen? Was hast du gesehen? Und dann kannst du beschreiben, was du gesehen hast. Wenn du nichts gesehen hast, halt den Mund. Ihr sollt meine Zeugen sein. Was er an dir getan hat, dieser Jesus, was für ein Verbrechen er an dir vollbracht hat. Entschuldigung. Weißt du, der hat aus dir eine neue Schöpfung gemacht. Plötzlich bist du nicht mehr derselbe oder dieselbe. Was hat er dir gesagt? Was hat er dir eingeflößt? Womit hat er dich geimpft? Was hat er dich gelehrt? Was hat er bei dir zurückgelassen? Welche Spuren, welche DNA-Spuren sind noch bei dir hängen geblieben sind von Jesus? Das wird gesucht und das wird gefragt. Das interessiert den Himmel. Alles andere interessiert den Himmel gar nicht. Wie wird man im Himmel bekannt? Wenn du Jesus bekennst, aber nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Leben. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater oder vor den Engeln des Himmels, je nachdem welche Übersetzung und welches Evangelium. Hast du Jesus persönlich kennengelernt und persönlich, aus persönlicher Erfahrung, nicht nur aus Theorie, aus persönlicher Erfahrung? Der Himmel erfährt etwas über dich, wenn du Jesus auslebst. Ach, der ist wie Jesus. Christen wurden Christen genannt, weil sie so waren wie Christus. Sie haben Erfahrungen mit Jesus gemacht, sind Jesus immer ähnlicher geworden. Und das ist, was zählt. Am Schluss gibt es nur noch lauter Jesusse. Wir haben so viel falsche, und das ist schlimm, falsche Christusse, falsche Heilande, falsche Messiasse. Aber Gott möge uns helfen, dass wir echte werden. Und das ist, was im Himmel zählt, ein echter Jesus. Nicht eine Kopie, ein echter Jesus. Der Himmel erfährt über dich, wenn Menschen in dir Jesus sehen. Plötzlich merken Jesus, in dem ist Jesus. Die Sanftmut Jesu, die Demut Jesu, die Reinheit Jesu. Der Teufel nimmt keine Notiz vor fromme Schwätzer. Denk an die Söhne von Skephas, die nur über Jesus reden, diese Gaukler. Wir sind Christen. Viele heißen Schneider, aber die haben keine Ahnung von Schneiderei. Die haben keine Ahnung von Schneiderei. Die wissen nicht, wie man sogar Nadel einfädelt. Haben die keine Ahnung. Und einen Knopf annäht oder sonst was. Aber nennen sich Schneider. Ja. Christen, die sollen Christus kennen. Der böse Geist, weißt du, der böse Geist hat sofort Jesus erkannt. Und wenn die bösen Geister Jesus kennen, werden die Engel erst zweimal erkennen. Wenn der Teufel das nicht erkennt, und der Teufel ist ein Spezialist im Menschen untersuchen. Er ist der Ankläger der Väter, der Gläubigen, der Brüder und so weiter. Da werden die Engel erst zweimal wissen, was in dir drin steckt. Wenn der Teufel schon weiß, also, und ihr, was ist mit euch los, liebe Söhne des Käfers? Jetzt ein Geheimnis, eine Faustregel, um zu erfahren, kennt mich der Himmel? Wenn der Teufel dich gut kennt, kennt dich der Himmel noch besser. Wenn der Teufel dich gut kennt, kennt der Himmel dich noch besser. Ja, warum sage ich das? Weißt du, der Teufel, der sieht alle Kleinigkeiten, jeden Fehler sieht er an dir. Schau, der Teufel kennt die Echten, die Falschen, die wahren Gläubigen und die falschen Gläubigen. Und er hat genau geprüft und nichts ausgelassen. Denk nur an die Geschichte von Hiob. Weißt du, Gott sagt, Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Gottesfürchtig, keinen zweiten gibt es im Osten hier, in dieser Gegend. Gott weiß, was in Hiob steckt, dass er gottesfürchtig ist und so weiter. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, er hat seine Gottesfurcht gesehen. Und weißt du, dann versucht der Teufel mit allen Raffinessen, den Hiob klein zu kriegen, aber er schafft es nicht, weil Gott in sein Vertrauen in Hiob setzt. Kennst du meinen Knecht Hiob? Du wunderst dich vielleicht und fragst dich, warum besucht mich kein Engel? Ist jemand da, der einen Engelbesuch haben möchte, dass der Engel bei ihm zu Hause besucht? Und manche haben unwissend Engel beherbergt, steht in der Bibel. Da ist in der Bibel, Apostelgeschichte 10, Vers 4, da ist dieser Cornelius, der dient Gott mit Beten und Fasten und Almosen. Der betet, fastet und betet und tut und gibt Almosen. Und dann heißt es, deine Gebete, Cornelius, und deine Almosen sind angekommen, im Himmel, angekommen. Und weißt du, was an Almosen ist? Almosen ist nicht der Zehnte. Manche Leute denken, wenn sie Zehnten geben, geben sie Almosen. Der Zehnte ist berechenbar, sind 10% von deinem Einkommen. Egal, wie viel das ist, ob es 1.000 oder 10.000 Euro ist es. Das ist der zehnte Teil. Aber Almosen ist, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das sind Almosen. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das sind die Opfer, die Gott bei Gott ankommen. Das andere, der Zehnte ist, ich will die Fenster des Himmels aufschließen. Und dann merkst du plötzlich, der Himmel ist offen, der Himmel nimmt Notiz von mir. Der segnet mich, ich koche und da ist so viel Nudeln da und da ist so viel Reis da und da sind so viel Kartoffeln da und da ist so viel Fleisch da. Ich könnte eine ganze Woche essen. Nur als Beispiel. Verstehst du, wenn Gott segnet, man wird reich ohne Mühe. Das ist der Zehnte, das ist auch ein Kennzeichen, ob der Himmel dich kennt oder nicht. Der Zehnte, du wirst gesegnet. Beim Einkaufen, du kriegst nur lauter Sonderangebote. Komisch, und das ist noch gut. Lauter Sonderangebote. Aber Almosen, da tust du, das weiß niemand anders als nur du selbst, und das weiß nur der liebe Gott. Das weiß nur der liebe Gott. Das sind die Opfer, die bei Gott auch ankommen. Der Zehnte auf der einen Seite, aber auch die Opfer. Weißt du, wenn du etwas tust, was niemand sieht, das wird im Himmel registriert, wovon niemand Kenntnis hat, das bringt bleibende Frucht. Deine Gebete und deine Almosen, Cornelius, sind bei Gott angekommen. Du wirst im Himmel bekannt. Wenn du eine Liebesbeziehung zu Jesus hast, eine ganz intime, herzliche Liebesbeziehung zu Jesus, mein Heiland, weißt du, dann will der Himmel dich unbedingt sehen. Wer ist dieser oder diese Verliebte oder Verliebter in Jesus? Wer ist das? Wer ist die Braut des Herrn? Das ist ein großes Geheimnis, die Braut des Herrn. Wer gehört dazu, zu dieser Braut? In meiner Bibel heißt es mal in einem Brief, wo Paulus schreibt, ich möchte dem Herrn darstellen, eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Wer ist diese geheimnisvolle, mysteriöse Braut, den Jesus liebt, in dem er verliebt ist, für die oder den er noch kommt auf diese Welt? Die ganze Bibel, vom 1. Moses bis zur Offenbarung, ist die Rede von der Braut. Das ist die nächste Stufe, wie man im Himmel bekannt wird. Offenbarung Kapitel 12. Die Braut hat sich bereit gemacht. Wo ist die Braut? Wer ist die Braut? Die ist noch mitten unter dem Antichristen, mitten in dieser Welt. Die Braut hat sich bereit gemacht. Sie hat ihre Kleider reingehalten. Sie hat nicht mitgemacht. Sie ist sauber geblieben. Hat sich nicht versündigt. Offenbarung Kapitel 21 ist die Hochzeit des Lammes. Da kommt endlich die Braut, taucht sie auf. In Offenbarung 19 heißt die Braut nochmals, also in den letzten Abschnitt der Apokalypse, der Offenbarung, da ist die Braut die Rede, ein Geheimnis. Im Himmel dreht sich alles nur um die Hochzeit, um die Braut. Und deshalb, du bist diese wichtige Person, nicht die Leiche. Die Braut, um die geht es hier. Nummer eins. Und die Braut ist bei einer Hochzeit immer das Wichtigste. Stell mal vor, die Braut kommt nicht. Lies mal, was eine Braut wirklich ist, das Hohe Lied. Das ist so ein richtiges Buch, also für Verliebte. Salomo hat es geschrieben. Die Braut, das schönste Geheimnis der Erde. Die Braut Jesu, da tobt ein Kampf in dieser Welt um die Braut. Alle möchten die Braut haben und wissen, wer die Braut ist. Und keiner weiß es, ist ein Geheimnis. Nur du weißt es in deiner Seele, in deinem Herzen, dass du eine Brautseele bist. Du bist die Geliebte vom Heiland, Geliebte. Und ich kenne sie und sie folgen mir und einem anderen werden sie nicht folgen. Bist du diese Braut? Der Heilige Geist ist dieser Brautwerber, so wie der Eliezer nach Mesopotamien gegangen ist und für den Isaac eine Frau suchen muss. Der sucht sich eine Frau. Der Isaac hat die Rebekka nicht gesehen. Nur der Eliezer hat geprüft zuerst einmal, welches Mädel von diesen Mädels da, von den Schwestern, vom Laban, welche Frau ist das, die richtige Frau? Welche passt zu meinem Herrn? Der Heilige Geist weiß ganz genau, wer zu Jesus passt und wer nicht. Und dann sucht sie. Und dann stellt er seine Kamele hin. Und dann ist diese Frau, und da kommt die, Rebekka, und die ist so fleißig und die tränkt alle Kamele. Und die Kamele saufen schön. Manchmal bis zu 600 Liter. Stell dir mal vor, wie viel die da schöpfen muss. Und die tränkt und ist gar nicht so nervös und aufgebracht. Alle möchten dich schön machen. Jeder möchte die Braut sein, aber die Rebekka dient. Die Rebekka dient und noch weiter, sie ist nicht stehen geblieben. Ich habe keine Zeit darüber mehr zu reden, aber die Rebekka ist eine Dienende. Im Himmel werden Menschen sein, die gedient haben. Die gehören zu der Braut Jesu. Die anderen machen sich schön. Ich bin auch eine Schönheitskönigin. Aber der Eliezer nimmt niemand außer der Rebekka. Und der Isaac spaziert und betet schon und sagt, oh, wie wird meine Rebekka sein und wie wird sie aussehen? Und sie hat einen Schleier noch, also wie im Orient üblich ist. Und er betet und er macht nicht mal seine Augen auf und er weiß, der Herr wird mir schon die richtige Braut bringen und so weiter. Da passiert ein Wunder und dann kommt es. Und dann ist diese Begegnung, der Eliezer, ein Fremder, bringt die Braut für den Sohn seines Herrn. Bist du bekannt? Weiß der Heilige Geist, dass du es bist, diese Rebekka? Bist du schon im Himmel bekannt? Hast du Heilsgewissheit? Fanny Cross beschreibt ein ganz tolles Lied, seliges Wissen. Jesus ist mein. Ich krieg ihn. Er gehört mir. Ich bin seine Braut. Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein, wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus zu Ehr. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Das sind Kennzeichen, ob du ein Himmelsbürger bist. Du schwärmst von deinem Land. Du schwärmst von deiner Heimat. Er ist mein Licht, mir mein Leben, mein Sonnenschein. Oh, du mein Alles. Nur du allein. Halleluja. Jesus ist der Einzige. Jesus ist der, den sich die Seele da verliebt hat und ständig sucht und ohne den gar nicht mehr leben kann. Orientierst du dich an den Himmel? Das, was droben ist? Das ist die große Frage. Bist du dort bekannt? Lebst du für den Himmel? Nicht nur für den Tod, wenn du stirbst, wenn alles vorbei ist. Nein, lebst du für den Himmel? Kolosser Kapitel 1 schreibt der Apostel Paulus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten der Majestät Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Da haben wir schon das ganze Programm des christlichen Lebens. Trachtet nach dem, was droben ist. Denn ihr seid gestorben. Weißt du, im Himmel kommt man erst, wenn man gestorben ist. Und hier schreibt Paulus, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Im Himmel sind Menschen nur bekannt, die hier auf dieser Erde nichts mehr zu melden haben, die hier abgeschrieben worden sind, die hier aus dem Kirchenregister, aus Stammbuch und was weiß ich sonst noch gestrichen sind, die einfach nur noch auf Gott eingestimmt sind, die nur noch die Ewigkeit leben und nur Ewigkeit ist alles für sie. Ewigkeit ist ein Fakt. Eine ganz neue Form des Daseins. Leben wir dafür. Trachtet nach dem, was droben ist. Wie macht man das? Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen weißen, großen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die ganze Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte hier auf dieser Erde gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Da werden Bücher aufgetan. Und es gibt über jeden Einzelnen ein Buch. Du, über jeden Einzelnen von uns gibt es ein Buch. Nicht nur über jede Familie, über jede Sippe, über jeden Einzelnen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken, nicht nach ihren Worten. Und nach ihren Meinungen und ihren Ansichten und ihren Erkenntnissen und ihren Gefühlen, nach den Werken. Interessant. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus und die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Die Bibel betont es, jeder nach seinen Werken. Da wird nicht gefragt, was der Vater und Mutter getan hat, was du geerbt hast. Nein, was hast du selbst angestellt? Was hast du selbst angestellt? Und der Tod und sein Reich wurden geworfen, das feurige Pfuhl. Das ist der zweite Tod, dieser feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden war, Gott behütet die Menschen. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen, auch in diesem feurigen Pfuhl. Nur, dass mein Name dort steht, um diese ich flehe, ist ein Gebet, sollte dein Gebet sein, von heute Abend an. Wer nicht im Himmel bekannt ist, der wird dort auch nicht bleiben. Der wird sich dort gar nicht mal wohlfühlen, glaub mir das. Für den wird kein Platz im Himmel geben. Jesus geht voraus, uns eine Stätte zu bereiten, und dann sagt, ich will kommen und euch wieder zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Weißt du musst wissen, ich gehöre zum Himmel. Hier auf dieser Welt habe ich keine bleibende Stadt. Für den Himmel, für den wird also der Himmel aus die Heimat dann sein, wenn du dort deine Wohnung hast, deine Lieben, deine Freunde, deine Bekannten, ja, deine Familie, die Gemeinde Jesu. Und wenn jemand nicht gefunden ward, der wurde dorthin verfrachtet. Der Himmel. Bist du dort bekannt? Kenn dich Jesus? Kennen dich die Engel? Und in der Bibel heißt es, die Engel lagern sich um einen, die Gott fürchten. Wie sieht es aus? Weißt du, dass du von Engeln umgeben bist? Du glaubst es. Aber du musst es auch wissen. Ich fürchte Gott. Hiob ist keiner Zweiter in dieser Gegend, der Gott so fürchtet. Der Teufel weiß es. Gott weiß es. Weißt du auch? Das ist ganz wichtig. Wer dort nicht gefunden wurde, in diesem Buch des Lebens, in diesem Register, was nützt es dir, wenn du überall eingetragen bist und dein Name jeden Tag in der Zeitung drin steht? Im Fernseher oder sonst wo auf Kirchenblätter. Dafür kannst du dir nichts kaufen. Das zählt in der Ewigkeit nichts. Dein Name muss im Himmel registriert sein. Und weißt du, was passiert? Indem du das machst, was der Cornelius gemacht hat, er diente Gott. unsichtbar. Er gab Almosen. Das ging niemand was an. Und genau das ist, was bei Gott zählt, was du in deiner Freizeit machst. Nicht im Gottesdienst am Sonntag, sondern zu Hause, hinter deinen Türen, wenn alles zu ist, verdunkelt ist. Was du da treibst und da geschieht, das ist, was für die Ewigkeit zählt. Das Verborgene. Lass uns aufstehen. Im Himmel zählen die Überwinder. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Da zählt das Überwinderleben. Hast du wirklich überwunden? Hast du den guten Kampf des Glaubens gekämpft? Bist du ein Überwinder? Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, sich hier bereit zu machen für den Himmel, für diese große Reise in die Ewigkeit, von der es kein Zurück mehr gibt, kein Umkehr, keine Veränderung, Herr. Wer einmal dort ist, der ist dort und der kann nicht mehr anders. Vater, deshalb hilf meinen Brüdern und Schwestern und alle, die dein Wort heute Abend gehört haben, dass wir wirklich unser alles dran setzen und festmachen, dass uns niemand die Krone raube, die Kleider raube, dass wir das sind, was wir wirklich von dir durch die Gnade geworden sind und das weiterentwickeln und weiter uns entfalten. Vater, lass deine Gnade in unserer Mitte walten und berühre alle Freunde, alle Bekannten, Herr. Und wir beten für alle, die dein Wort schon mal gehört haben. Hilf, dass sie dich finden und bei dir bleiben und zu dir sich hinwenden und dich suchen, Herr Jesus. Denn alles andere hilft ja nicht. Ich segne die, die vom Hause Gottes sind. Amen.